Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Business-Building-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Aczmarek und mit mir dabei ist wieder der Kenner der Szene schlechthin. Hallo Florian.
Moin, moin.
So, wir reden heute über Signale, ja, und zwar jetzt nicht irgendwie über Audiosignale, wie wir sie gerade hier irgendwie aufnehmen, sondern über Signale, die man als Unternehmen an unterschiedliche Stakeholder sendet. Also Signaling ist ja so ein bisschen das Wort der Stunde an vielen Ecken. Übrigens natürlich an alle euch da draußen, die ihr vielleicht gerade auf dem Weg in die eigene Selbstständigkeit seid oder in einem spannenden Hobbyprojekt bastelt. Auf solchen Wegen gibt es ja immer viele Hindernisse, aber eine Webseite sollte dazu eigentlich nicht gehören. Und damit das so ist, möchte ich euch gerne unseren Partner Jimdo ans Herz legen. Jimdo ist ein Webseitenbaukasten, mit dem ihr ganz einfache Möglichkeiten habt und ohne Vorkenntnisse quasi Webseiten programmieren könnt. Ihr geht einfach hin, wählt euch ein Design aus, ladet eure Bilder hoch, schreibt etwas Text rein und fertig ist eure eigene Webseite. Das heißt, mit Jimdo lassen sich wirklich ganz simpel Seiten erstellen und dabei helfen ganz viele tolle Designvorlagen und der Service ist grundlegend kostenlos. Manche Extras bekommt ihr nur in einer Bezahlversion. Ich würde euch ans Herz legen, das Ganze mal anzuschauen. Wenn ihr beim Überlegen nach einer Website immer wieder auf Hindernisse stoßt, geht einfach mal auf www.jimdo.de/digitalkompakt. Dort könnt ihr auch den Gutscheincode digitalkompakt eingeben. Und ja, dann steht eigentlich einem erfolgreichen Start nichts mehr im Wege. So, aber zur Sache. Also immer mehr Unternehmen und Unternehmer fangen an, sich Gedanken zu machen, welche Langzeitwirkung und welchen Eindruck vermitteln bestimmte Dinge, die ich tue. Bist du deiner Wahrnehmung, ist das generell ein Thema, was zunimmt oder habe ich das irgendwie?
Also ich glaube, es gibt halt in der digitalen Welt oder in der Social Media dominierten Welt, gibt es halt mehr Möglichkeiten, Signaling irgendwie auszutauschen und dass sich da eben solche Stimmungen entwickeln. Ne? Und ich glaube deswegen, Signale gab es natürlich schon immer in dieser Hinsicht, aber ich glaube, deren Relevanz nimmt schon ein Stück weit zu in der Wahrnehmung, ne? Weil sich eben Stimmungen bilden können, anders als das vor 20 Jahren der Fall war. Da gab es halt im Prinzip die Medien, die Stimmung erzeugen konnten, aber davor war es war natürlich viel schwieriger, Stimmungen zu erzeugen oder eben gewisse Entwicklungen oder Tendenzen gegenüber Unternehmen, Personen oder sonst irgendwas zu erzeugen. Und ich glaube, deswegen nimmt natürlich das ein Stück weit an Relevanz zu, weil es eben dezentraler und häufiger passiert. Schon mal eine Wahrnehmung, ja.
Wir haben uns jetzt unterschiedliche Aspekte rausgesucht, schon mal als kleine Roadmap sozusagen für alle Hörer, die wir irgendwie durchdeklinieren wollen, wo man Signaling haben kann. Das Primärste ist wahrscheinlich so rund um das ganze Thema Investorenbeteiligung. Also wir haben es mal so als Dachbegriff Cap Table, also die Zusammenstellung meiner Gesellschafterstruktur genommen. Also das wäre so ein Aspekt. Was ist denn da dein Fokus? Also wenn man Signaling hat bei seinem Cap Table, es gibt es ja in unterschiedlichen Ausprägungen und Faktoren. Wo fängt das für dich so an?
Ja, ich glaube, also bei der Investorenbasis muss man sicherlich einmal unterscheiden, irgendwelche Business Angels, die ja häufig sehr früh dabei sind, die können ein Signaling ausüben. Einfach entweder, weil sie ein sehr gutes Näschen haben oder weil sie eine gewisse Fachkompetenz haben. Ne? Das sind ja so die beiden Stränge. Ne? Wenn man sagt, wenn der investiert, der kennt sich im Thema Fintech super aus, also muss das Businessmodell fundiert sein. Ne? Das ist ja das eine. Oder das andere ist, das ist der XYZ und der war schon bei dem dabei und dem dabei und dem dabei. Das heißt, der kennt sich vielleicht gar nicht unbedingt in dem Thema aus, aber der hat an sich quasi die Reputation, eine sehr gute Nase für Ideen früh zu haben. Das sind ja so die beiden. Und das Gleiche vollzieht sich dann letztendlich natürlich bei Investoren aus dem VC-Bereich auch, die dann ja in der Regel dann danach kommen. Da ist natürlich ein sehr, sehr, sehr starkes Signaling. Und auch das geht natürlich wieder ein Stück weit zurück auf, entweder die kennen sich in einem bestimmten Bereich sehr gut aus, ne? Point 9, SaaS und so weiter. Oder eben, die haben an sich einfach eine sehr, sehr gute Reputation. Und das ist ein Ritterschlag, dass dieser Investor da investiert. Sequoia bei Wunderlist, Excel investiert bei BlaBlaCar oder so. Ne? So, das ist, macht dann natürlich das Unternehmen oder DST investiert bei Auto 1. Das ist halt so ein Ritterschlag, die quasi die Firma, ohne jetzt, dass DST eine bestimmte Fachkompetenz zugeschrieben wird im Bereich Autohandel, wüsste ich jetzt zumindest nicht, aber wird denen natürlich eine absolute Kompetenz im Sinne von, wir finden extrem potenzialträchtige Firmen. Und wenn so jemand bei dir investiert, ist das natürlich ein sehr positives Signaling. Ne? Und da kannst du, glaube ich, schon Investoren, wenn du eine gewisse Transparenz über die Investorenlandschaft hast, als Unternehmer, hilft dir das natürlich schon dabei auszusuchen, wer sind eigentlich für mich jetzt die adäquaten Investoren? Entweder aus fachlicher Hinsicht oder aus, ich möchte Ambitionen signalisieren. Und was eigentlich mein Rat ist, sich sehr genau zu überlegen, wer ist eigentlich der signalingstärkste Investor, den ich maximal erreichen kann? Das ist ja so ein bisschen der gleiche Rat, würde ich auch ehrlicherweise Schülern geben, wenn sie sich ihre Uni aussuchen. Auch die hat ja in Deutschland nicht ganz so, ne? Weil wir sagen, im öffentlichen Unisystem, klar, da gibt es auch die TU München, weiß man, ist eine sehr gute technische Hochschule, aber da ist das ja deutlich weniger ausgeprägt als in den USA oder auch in England, ne? Wo, sagen wir, die Reputationsunterschiede, auch die Uni Greifswald ist eine tolle Uni für gewisse Sachen. So, und in England oder in den USA gibt es natürlich ganz krasse Hierarchien, die Ivy League-Schulen und irgendwelche andere Schulen, die sich dann versuchen zu positionieren. Und da ist, glaube ich, diese Entscheidung als Signaling-Entscheidung deutlich weitreichender. In Frankreich ist das ja letztendlich genauso. Und ich glaube, was ich da immer Leuten sage, ist, wenn mich Leute fragen, ist, versuche die für dich maximal erreichbare, Signaling-stärkste Institution als Partner zu wählen. Und das als sehr bewusste Entscheidung zu wählen. Weil das Problem ist ja ähnlich wie bei einer Hochschule, das kriegst du vom Lebenslauf nicht mehr weg. Das ist bei Investoren auch. Enteignung ist ja in diesem Land mittlerweile schwierig. Das heißt, man kriegt dann Leute, die man einmal in sein Cap-Table reingeholt hat, kriegt man eben, ist eine sehr, sehr langlaufende Entscheidung.
Okay, also könnte man eigentlich so ein bisschen sagen, Investoren stellen in gewisser Weise auch eine eigene Art von Marke dar, mit denen sich eine gewisse Markenerwartung verbindet, sei es jetzt durch den Fokus oder den Track Record. Also das ist ja manchmal ganz lustig, dass das irgendwann, also es dauert ja sehr lange, um sowas aufzubauen und du musst ja viele Erfolge haben, also auch so ein Andreessen Horowitz oder ein DST oder Excel, die du gerade gesagt hast, oder Index, die sprießen ja nicht so aus dem Boden, sondern das entsteht ja über Jahre. Also ist ja lustig zu sehen, dass das eigentlich irgendwann so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, dass die Buden vielleicht sogar besser wahrgenommen werden, als sie sind, weil diese Player mit an Bord sind. Also da sollte man sozusagen Bewusstsein haben.
Und sich natürlich auch leichter tun, ne, weil wenn du einmal eine sehr gute Reputation hast, kriegst du natürlich auch tendenziell besseren Dealflow, weil die guten Firmen zu dir wollen. Aber ich finde Andreessen Horowitz eigentlich ganz schönes Beispiel oder ganz interessantes Beispiel, weil in der Tat, ne, bei Excel speist sich das ja auch so einem relativ langen Track Record, wobei man auch sagen muss, habe ich so mal gehört, dass bis zu Facebook, ne, also da war sie ja relativ früh investiert, dass die da jetzt nicht Sequoia-artiger Fonds waren, sondern eben eher eine Ebene drunter angesiedelt waren. Und Facebook war dann eben sozusagen der Claim to Fame, die sozusagen eine Ebene höher gehoben haben. Ne? Aber Andreessen Horowitz ist deshalb ein interessantes Beispiel. Die sind, glaube ich, 7 Jahre alt oder sowas. Also sie sind noch gar nicht so wahnsinnig alt. Aber da hast du natürlich sozusagen die Person Mark Andreessen, die quasi die personenbezogene Reputation als toller Unternehmer, Netscape und dann Ning hieß, glaube ich, das andere, das und als sehr, sehr guter Angel-Investor diese personifizierte Reputation institutionalisiert hat. Das ist ja auch etwas, was du eben machen kannst. Das Gleiche macht zum Beispiel Jim Breyer. Der war Excel-Partner und war wohl mit dem Kevin Afruzzi auf dem Facebook-Thema. Und der macht jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren oder was, macht der Breyer Capital, weil er sozusagen aus dieser Facebook-Reputation, und der hat auch andere tolle Sachen natürlich gemacht, aber insbesondere daraus, so viel Reputation gezogen hat, dass er gesagt hat, ich löse mich von Excel. Das heißt, ich bin als Personenbrand stärker als die Excel-Brand und vereinnahme dann nochmal mehr Geld für mich letztendlich und so mehr Gestaltungsspielraum. Ganz spannend zu sehen.
Also ich meine, ich erinnere mich ja noch an deine Unterteilung von Operational VC, Sparkling VC und einen dritten habe ich noch vergessen. Wir haben ja auch irgendwie Sparkling VC hier in Deutschland. Ja? Also ich glaube, so ein Klaus Hommels mit seinem Lakestar ist immer so ein Thema. Ich meine, aber was du gerade gesagt hast, trifft ja streng genommen auch auf dich selber zu. Ne? Also du würdest das nicht sagen, weil du ein bescheidener Mensch bist, aber ich darf das, glaube ich, sagen, dass du ja eigentlich auch, also ihr seid eigentlich ein Operational VC, aber ich glaube, bei dir ist halt auch sehr, sehr viel der Fall, bei Project A, dass sehr viele halt dich irgendwie als kompetent in gewissen Bereichen, VC, Marketing etc. irgendwie schätzen, dass das sozusagen immer so ein Katalysator ist, oder?
Klar, ich hab eine gewisse Reputation für diesen Marketingbereich. Die zahlt natürlich auch auf eine VC-Reputation ein. Das ist schon so. Bloß, dass es natürlich bei mir leider deutlich weniger ausgeprägt ist als bei Jim Breyer und bei Mark Andreessen. Also ich glaube, wir müssen uns diese Reputation als Institution, also wir als Project A, noch deutlich stärker erarbeiten als jetzt die gerade genannten Beispiele. Wo du das auch so ein Stück weit natürlich hast, ist bei einem Christoph Jans, der ja als Person eine sehr gute SaaS-Business-Angel-Reputation hatte, Zendesk und so weiter, und die natürlich auch ein Stück weit auf Point9 mit übertragen hat. Und dann musst du natürlich als Institution es schaffen, keinen Mist zu machen und das dann auch glaubwürdig dann nachzufolgen. Und das versuchen wir ja auch. Ich glaube, Point9 ist da schon mal ein Schritt weiter, weil die einfach 1-2 Vorgenerationen noch mal weiter sind. Aber genau, das ist eigentlich die Kunst, ne? Weil ich glaube, du kriegst als Person, schaffst du es natürlich, einen gewissen Reputationsvorsprung zu haben. Aber dann ist natürlich wichtig, dass du das schaffst, auch als Institution das zu leben. Weil das muss man letztendlich sagen. Wichtig ist natürlich am Ende, wie beim Sequoia auch, klar, da hast du Partner, die bekannt sind, Michael Moritz und sonst was. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass du eigentlich die Institution hast, die im Vordergrund steht und die Reputation aufbaut. Nur das ist ja nachhaltig. Also es ist ja wie ein McKinsey oder ein BCG oder ein SAP oder sonst irgendwas, da hat ja dann die Firma irgendwann die Reputation oder die Institution. Und das ist natürlich viel nachhaltiger. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist auch sozusagen der Fehler, den man nicht machen darf als bekannte Personenmarke. Du musst es halt irgendwann schaffen, dass die Institution im Vordergrund steht, weil nur dann, oder dass du institutionelle Reputation aufbaust, weil nur dann hast du natürlich letztendlich die Chance, nachhaltig zu funktionieren, ne? Weil das Einzelpersonen, die haben ja per se spätestens durch den Tod ein jähes Ende davon und da musst du natürlich idealerweise schon rechtzeitig vorher da irgendwie vorbauen. Ja? Mhm.
Das stimmt. Also jetzt haben wir so ein bisschen über Marke bei VCs geredet und dass die eigentlich positives Signaling haben. Ja. Jetzt haben ja irgendwie Investoren...
Kann aber auch negativ sein, darf man nicht vergessen.
Genau, jetzt wollte ich mich gerade darauf hinaus. Man hat ja manchmal auch Signaling-Effekte, die schwierig sind, wenn sich Leute beteiligen. Bei Strategen hat man ja gerne mal das Thema. Ja? Also wenn jetzt irgendwie ein Startup was macht, was irgendwie offensichtlich darauf adressiert, dass vielleicht irgendein Player sie mal kauft und man holt sich einen Konkurrenten von denen als Investor, sind ja solche Türen zum Beispiel zugesperrt. Das ist ja so ein Klassiker von irgendwie, ich hole einen Strategen und der blockt dich dann irgendwie ab. Wann beobachtest du sowas? Wann können Investoren negatives Signaling bereithalten?
Das eine ist natürlich Fehlverhalten von VCs. Ne? Also es gibt ja VCs, die haben die Reputation, notorisch Unternehmer unfreundlich zu sein. So, und deswegen ist das, glaube ich, auch, ich glaube, wenn du einmal verstanden, das ist immer das Schöne, ich sage auch immer, wenn Leute einmal verstanden haben, dass sozusagen das Leben eigentlich ein Beziehungsspiel ist, du triffst Leute immer wieder, gerade in einer begrenzten Szene, dann ist eigentlich, wenn Leuten das transparent ist und sie bisschen schlau sind, dann ist eigentlich grobem Fehlverhalten immer vorgebaut. Ne? Die müssen gar nicht nett sein, sondern rein aus rationalem Verhalten, wenn du verstanden hast, okay, ich habe eine Beziehungssicht auf Dinge, dann weiß ich eigentlich, ich werde mich nicht grob fahrlässig gegenüber Leuten verhalten und nicht auf die Einzeltransaktion, also den einzelnen Deal optimieren. Ne? Es gibt ja durchaus sehr, sehr schlaue Leute, die das trotzdem tun. Und die verbauen sich natürlich irgendwann ihre Reputation im Markt. Also ich glaube, das eine Quelle für negatives Signaling kann sein, notorisch unternehmerunfreundliche VCs. Und das verselbstständigt sich natürlich auch. Also wir versuchen das natürlich nicht. Aber klar, du hast natürlich auch immer Grenzfälle. Ne? Also man hört ja immer ganz schlimme Sachen von teilweise irgendwelchen Leuten. Und wenn du dann die Story dann da verstehst und beide Seiten mal gehört hast, dann stellt sich die Sache häufig differenzierter dar. Aber ich glaube, ein klarerer Fall von negativem Signaling potenziell sind, sag mal, frühphasige Corporate Investments von Strategen in einem bestimmten Vertical. Es gibt natürlich sicherlich Sachen, Spotify hat Investoren aus der Musikindustrie, relativ klein, das haben sie zum relativ späten Zeitpunkt gemacht, nach meinem Wissen, und relativ kleine Beteiligungen, also Universal und wer da alles beteiligt ist, mit irgendwelchen 3-8% Beteiligungen. Da kannst du halt sagen, okay, da brauchst du diese strategischen Investoren, um dir Zugang zu sichern zu bestimmten Musikrechten und diesen Zugang zu stabilisieren. Und was sie natürlich auch gemacht haben, sie haben nicht nur ein Corporate, sondern sie haben dann eben auch direkt 4, 5, 6 Strategen oder sowas und auch diverse Künstler noch. Das heißt, du kannst sicherlich den negativen Signal-Effekt eines Corporate-Investments abmildern, indem du es nicht in der frühen Phase machst. Und wenn, indem du klar erklären kannst, warum das strategisch sinnvoll ist und indem du idealerweise nicht nur ein Corporate dazu nimmst, sondern mehrere. Aber ich glaube sozusagen, wenn du frühzeitig nur ein Corporate als dominanten Shareholder mit dazu nimmst, was ich jetzt, du hast einen, du willst irgendwas für Verlage machen und dann nimmst du direkt einen großen Verlag mit dazu als 40% Shareholder, dann ist es natürlich tendenziell schwieriger, andere Verlage als Kunden zu gewinnen, ne? Weil die natürlich immer denken, da fließen Informationen und so weiter. Und der Exit-Kanal ist natürlich auch nicht mehr so flexibel, ne? Weil wenn potenziell Verlage dein Käufer sein sollen und dann hast du schon einen großen Verlag drin, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du an den verkaufst. Das heißt, dann hast du ein aktiv wertminderndes Element in deinem Cap-Table. Das ist dann nicht unbedingt negativ im Sinne von, das ist eine schlechte Firma, sondern das ist dann eher negativ im Sinne von, das Upside ist hier begrenzt. Und das ist natürlich für Drittinvestoren, die da rein wollen, eine eher unattraktive Konstellation. Also es mag immer Ausnahmen geben, irgendwie ein Hersteller, der Einzige ist, der irgendwas herstellen kann, so den willst du dann halt Shareholder haben. Aber sag mal, als Grundregel wäre ich in der frühen Phase, solange du noch in einem sehr positiven Modus bist, was deine Zukunft als Firma angeht, wäre ich als Gründer immer eher vorsichtig, frühphasig Strategen als größere Shareholder mit reinzunehmen. Es mag immer Ausnahmen geben, haben wir gerade ja eine beschrieben, Spotify, warum das doch Sinn macht. Auch im industrienahen Bereich gibt es auch gewisse Argumentationen, warum das Sinn machen könnte. Du brauchst halt unbedingt einen großen Kunden, die machen das aber nur, wenn die da auch eine Beteiligung haben. Also es gibt immer Gründe, warum man davon abweicht. Aber ich finde es immer gut zu sagen, man hat eigentlich einen First-Best-Case. Es mag gute Gründe geben, davon abzuweichen. Aber sag mal, der Standardmodus oder der Standardbetrachtungsweise ist eigentlich, Strategen in der frühen Phase ist wahrscheinlich nicht die wertsteigerndste Investoren schafft, die du haben solltest.
Okay, das ist ja schon mal ein gutes Takeaway. Das andere, was wir hatten, ist, dass man ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie man irgendwie strategisch vorgeht, was du gesagt hast, immer auf denjenigen Zielen, dass die höchste Reputation, die dich auch kriegen kann. Jetzt gibt es ja noch einen anderen Faktor bei Beteiligung, das ist die ganze Struktur. Also lass mal außer Acht, was für eine Person, was für eine Entität damit drin ist. Ich habe kürzlich mit dem Kollegen Müller-Guntrum, ja, Movinga, Geschäftsführer, zusammengesessen und zum Beispiel ihn mal zu seinem Cap-Table befragt und gesagt, ihr hattet irgendwie bumpy times hinter euch, euer Cap-Table ist jetzt irgendwie so gebaut, dass das Gründerteam und das mittlere Management 15% noch hat. So, mhm. Und wenn ich dann nochmal irgendwie appliziere, was für Liquidation Preferences du davor hast, dann ist das für mich ein Cap-Table, wo ich zum Beispiel sagen würde, dass er hat negative Signalwirkung. Wie siehst du das? So. Der hatte da eine Antwort drauf. Mhm. Ja, ich glaube, der hat ja irgendwie eine verfahrene Situation. Das ist ja jetzt ein Sonderfall und ich ziehe meinen Hut dafür, dass die das ja irgendwie trotzdem weiter verfolgen. Mhm. Das zeigt mir, die glauben an dieses Modell. Mhm. Aber das ist ja mal so ein prototypisches Beispiel, wo man sozusagen strukturbedingt eigentlich einen Signaling-Effekt hat, dass man nämlich zum Beispiel sagt, Management ist nicht genug incentiviert, Ungleichgewichte. Mhm. Ja. Ist das ein Faktor, den man auf dem Schirm haben sollte?
Ja, absolut. Also wir versuchen, das gelingt natürlich nicht immer, ne, aber wir versuchen von Anfang an, mittlerweile, muss man auch fair sagen, haben wir auch gelernt, sozusagen schon früh die Awareness dafür zu haben, dass das ein relevanter Faktor ist. Das ist mir immer, immer bewusster geworden. Das heißt, was wir jetzt versuchen eigentlich, ist, dass wir in der frühen Phase schon darauf achten, maximal 20-30% Verwässerung des Gründerteams. Ne? Das ist ja so, wenn du darüber hinausgehst, hast du eigentlich nach hinten raus immer ein Problem. So, also das versuchen wir von Anfang an zu berücksichtigen. Und das andere, was wir natürlich machen, ist, Movinga ist eigentlich ein schönes Beispiel, es gibt ja diverse Beispiele, wo du sagst, du hast sehr viel Geld verbrannt, weil du in irgendeine Richtung gelaufen bist, die halt einfach nicht gut war. So, und jetzt drehst du das, ne? Der viel beschriebene Pivot. So, und was machst du jetzt? So, und da gibt es ja viele Beispiele dafür, dass man eigentlich ein Stück weit auch nochmal den Reset-Knopf drückt. Ne? Also was ein typisches Beispiel ist, und das durchlaufen wir auch immer wieder, dass man sagt, okay, jetzt sind hier irgendwie 30 Millionen reingeflossen, aber eigentlich stehen wir nicht am Tag 1, wie Jeff Bezos sagen würde, sondern wir stehen am Tag, also eigentlich in Jeff Bezos Definition stehen wir auf jeden Fall noch am Tag 1, aber sagen wir für die Firma an sich, die müssten eigentlich ist es ein Series A oder sogar noch ein Frühphasen-Investment, obwohl da so viel Geld drin ist. Und dann drücken wir häufig auch sozusagen auf den Reset-Knopf und die Investoren, die dann nochmal bereit sind, Geld zu investieren, bestehen auch drauf, dass die alten Liquidationspräferenzen zum Beispiel, dass die hinfällig sind und dass es sozusagen nochmal eine extra Incentivierung gibt des Managements, die zum Teil so dann auch vor den Liquidationspräferenzen liegen. Das heißt, aber trotzdem, also die Wahrscheinlichkeit, dass du in so eine Situation dann nochmal die absoluten Top-VCs reinbekommst, das geht, ne? Also wenn du jetzt ein super Business hast, aber die machen natürlich um solche Konstellationen eher einen Bogen. Was renditemäßig vielleicht sogar gar nicht so schlau ist, weil ich glaube, gerade in solchen Konstellationen, wenn du dann derjenige bist, der sagst, ich mach das jetzt, dann kannst du ja sogar noch ein sehr, sehr gutes Investment daraus erzielen, solange das Kernasset, also das Kerngeschäftsmodell, was da ist, das ist eigentlich ein gutes. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit, in so eine Konstellation ein Sequoia reinzubekommen, ist nicht so besonders hoch. Also du merkst schon, das sag mal so das, was wir gerade die Sparkle-VCs genannt haben, die sagen eigentlich, nee, also wir wollen eigentlich auf Firmen setzen, wo ziemlich viel Picture Perfect ist. Und wenn wir dann einmal drin sind, ja, dann sind wir vielleicht supportive. Aber die als Neuinvestoren in so eine Konstellation zu gewinnen, nicht so besonders wahrscheinlich.
Kann man sich irgendwie dagegen schützen, dass man irgendwie so verwohnte Cap-Table baut als Gründer? Hast du da irgendwie so eine...
Ja, gut. Also ich meine, wie kommt es zu solchen Konstellationen? Es kommt ja eigentlich zu solchen Konstellationen in der Regel dann, wenn du ein Modell, was so ganz gut funktioniert, vielleicht sogar nur auf der Topline-Seite oder auf der oberflächlichen Traction-Seite, ja? Wenn du sagst, das skaliere ich jetzt mal, volles Brot, hab eine 1,52 Millionen Burn-Rate im Monat und hoffe, dass ich die strukturelle Funktionsfähigkeit dessen, was ich da topline-mäßig wachsen lasse, dass ich das so en passant mitbaue. Ne? Also, dass meine Margen steigen, meine Marketingkostenquote sinkt, meine Prozesse alle funktionieren. So, das heißt, ich parallelisiere brutales Topline-Wachstum mit sozusagen strukturellem Aufräumen. So. Und das ist natürlich eine riskante Strategie. Ne? Und da, man muss sich natürlich schon immer ehrlich fragen, wo ist diese riskante Strategie eigentlich erforderlich? Oder bin ich nicht in einem Geschäft, wo ich solide meine Strukturen aufbaue, vielleicht erstmal, was ich 100 bis 250.000 Burn habe im Monat, so lange, bis ich im Prinzip in der Lage bin, ein halbwegs strukturell funktionsfähiges Business dastehen zu haben und erst dann skaliere ich. Was meine ich mit strukturell funktionsfähig? Dass du das, wenn du es auf Pro-Kunden-Ebene betrachtest, dass du sagst, okay, ich gebe pro Kunde, muss ich so und so viel Geld ausgeben und ganz grob verdiene ich pro Kunde so und so viel. Das heißt, wenn jetzt noch das passiert und das passiert, dann rechnet sich das sehr wahrscheinlich. Aber ich bin eigentlich schon ziemlich nah dran, dass ich eigentlich weiß, mein Business an sich funktioniert. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich der Kern dazu, dass du sagst, ich habe kein premature growth in meiner Firma. Das heißt, ich versuche nicht zu wachsen, also brutal zu wachsen, bevor ich nicht weiß, das Ding funktioniert eigentlich im Kern. Weil wenn du so vorgehst, dann vermeidest du natürlich eigentlich diese Konstellation ein Stück weit. Aber das hat natürlich das Risiko, muss man auch fairerweise sagen. Also wenn du dir jetzt sozusagen die Hyper-Growth-Cases anguckst ein Stück weit, also Zalando auch oder sowas jetzt, die sind natürlich schon so vorgegangen, dass sie gesagt haben, wir machen beides. Ne? Also wir bringen die Infrastruktur in Ordnung, aber gleichzeitig wachsen wir und wir gehen einfach einen brutalen Burn. Aber ich glaube, das muss man sich überlegen. Wie stellt man sich da auf? Was traut man sich auch realistisch zu? Ne? Und ist es überhaupt erforderlich, in dem Markt, wo ich jetzt hier bin, wirklich so brutal zu wachsen? Also ich finde jetzt zum Beispiel bei diesen ganzen vertikal integrierten Eigenmarken, um mal ein Beispiel zu nennen, da bist du sowieso immer zu spät im Markt. Also die Sachen gibt es ja alle schon seit Ewigkeiten. Und ob du da jetzt den Big Bang machst und ne, also ob du jetzt Lilidoo oder so, ja, ob du da jetzt sagst, ich greife Pampers an mit der Aggressivität oder mit der, das macht eigentlich keinen strukturellen Unterschied. Das heißt, da kann ich mir eigentlich die Zeit nehmen, mein Produkt wirklich zu optimieren und meine Strukturen zu bauen. Ob es jetzt einen Monat früher oder später, ist da aus meiner Sicht ehrlicherweise nicht so wichtig, sondern das ist eher wichtig, dass es funktioniert. Solange würde ich halt die Burn klein halten oder unter Kontrolle halten. Mhm. Oder ich habe halt ein Investoren-Set, die sagen, ich gehe das halt mit. Ne? So, also das ist ja nochmal die dritte Alternative. Ich hole mir sozusagen Investoren rein, die sagen, ich möchte, dass du das so machst. Ich trage aber auch das Risiko mit. Wenn wir sozusagen dieses Premature Scaling haben, dann trägst du nicht die Konsequenzen, sondern ich trage die Konsequenzen, indem ich dir einfach weiteres Geld relativ günstig zur Verfügung stelle, ohne dass du so verwässerst. Das wäre so die dritte Alternative. Da gibt es noch nicht allzu viele Investoren, die das dann wirklich mitmachen können und wollen.
Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, da hast du ja manchmal auch Strukturdefizite bei den Investoren oder Limitierungen, ja, die absolut. Das denen gar nicht erlauben. Ja.
Genau.
Okay, also nehmen wir mit, solche Cap-Table-Signaling-Effekte können bei der Struktur jetzt Geschichte, also wie ist der gegliedert eigentlich passieren, wenn du entweder nicht diese Verwässerungsgeschichten beachtest, was du gesagt hast, also zu früh zu viele Prozente weggeben oder wenn du zu viel Geld aufnimmst und dann dein Geschäftsmodell das eigentlich nicht mehr trägt. Ich mache es ja übrigens auch immer so, dass ich gerne spannende Produkte, Webseiten, Dienste, Unternehmen vorstelle. Und heute möchte ich euch gerne etwas über unseren Partner What's Broadcast erzählen. Ich bin wirklich mittelschwer davon begeistert. Also kein Witz, meine ich ganz, ganz ernst. Es ist wirklich ein super tolles Tool. Und zwar könnt ihr mit What's Broadcast eure Inhalte direkt über Messenger verschicken. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Auf eurer Webseite könnt ihr eine Einbindung machen, wo Nutzer sagen, wollen sie euch per WhatsApp abonnieren, per Insta, per Facebook Messenger oder per Telegram. Und dann habt ihr ein Interface auf What's Broadcast, mit dem ihr Newsletter im Prinzip direkt aufs Smartphone schicken könnt. Also stellt euch vor, jemand hat wirklich eine WhatsApp-Gruppe zu eurem Unternehmen, zu eurem Produkt und erhält direkt eure Nachrichten und kann auch darauf antworten. Es ist so, dass Nutzer nicht die Nummern und die Antworten von anderen Nutzern sehen. Ja? Also wenn ihr eure Daten da eintragt, sieht die kein anderer. Und wenn ihr etwas schreibt, sieht das auch nur derjenige, der den Dienst betreibt. Ja? Also ihr als Unternehmen, der das absendet. Und ihr könnt einfach wirklich super gut mit eurer Community interagieren. Die Nutzungsintensität ist sehr, sehr hoch. Die Loyalität ist sehr hoch. Also ich bin wirklich sehr begeistert und man kann einfach schöne Sachen damit machen. Wir benutzen das sehr, sehr fleißig. Wenn ihr euch mal angucken wollt, wie wir das benutzen, schaut euch doch mal digitalkompakt.de/messenger an. Und wenn ihr What's Broadcast selber austesten wollt, dann geht ihr einfach auf whatsbroadcast.com. Also What's wie bei WhatsApp und Broadcast mit OA, wie wenn man etwas sendet auf Englisch. whatsbroadcast.com. Jetzt haben wir noch einen Punkt rund um das Thema Beteiligung, den hast du sogar schon mal erwähnt in Bezug auf Signaling, nämlich in unserem Podcast zu Bewertung. Da erinnere ich mich auch, dass wir da auch mal drüber gesprochen haben, dass eigentlich deine Argumentation war, ein Gründer will natürlich immer auf eine hohe Bewertung optimieren, läuft da aber, wenn er nicht aufpasst, auch in so Signaling-Momente rein. Kriegst du das noch rekapituliert, was da der Gedanke war?
Ja, also relativ gut, weil das haben wir ziemlich häufig. Also ich glaube, Gründer haben natürlich immer den Reflex, der ist ja auch total menschlich und nachvollziehbar, zu sagen, oh, meine Firma ist 750 Millionen Euro wert. Nein, also klar, aber sozusagen, wo du einfach sagst, die Bewertung, die aufgerufen wird, präjudiziert letztendlich ein Wachstum, was dann gegebenenfalls hinterher nicht kommt. Und dann bist du eben auch in einer relativ schlechten Position. Ne? Und es nimmt dir halt relativ viele Optionen. Und ich glaube, das ist in der Konsequenz Gründer nicht so richtig klar. Wie ist letztlich die Abfolge? Wenn du sagst, machen wir es ruhig mal bei einer E-Commerce-Firma, weil das ist relativ einfach. Angenommen, eine E-Commerce-Firma macht 10 Millionen Umsatz und wächst 50% hier über hier. Also vernünftige Firma, jetzt nicht Hypergrowth, aber echt okay. So, wenn der jetzt sagt, ich raise auf einer zweimal Umsatz, also 20 Pre, dann kann man wahrscheinlich sagen, okay, das kriegt man hin, ne? So, weil in einem Jahr ist das Ding dann auf einmal Umsatz, wo du sagst, okay, also selbst wenn du jetzt ein eher konservativer Anleger bist, würdest du sagen, okay, das ist es auf jeden Fall wert. Es gibt aber ja durchaus gerade bei den vertikal integrierten Kollegen Leute, die sagen, meine Firma macht 5 Millionen Umsatz und ich will jetzt 30 Millionen Bewertung. Also 6-mal Umsatz. Wo du sagst, wenn ich konservativ bin im vertikal integrierten Bereich, das sollte schon idealerweise höher margig sein im eingeschwungenen Zustand als jetzt Drittmarken-Retail, ne, weil dann Marge ja höher ist. Wenn es gut läuft und die Wiederholungskaufquote gut ist und meine Marketingkostenquote dementsprechend sinkt, also du wirklich treue Kunden hast, aber angenommen, das tritt alles ein, dann ist das vielleicht 2, 2,5 Mal Umsatz kann man da rechtfertigen, auch bei größeren Umsätzen, wenn es noch entsprechend wächst. So, aber in dem Moment, wenn du eine 6-mal Umsatzbewertung aufrufst und dann kommt das Wachstum nicht, dann bist du natürlich in der nächsten Runde, die ja dann unweigerlich 12 bis 18 Monate später kommt, das ist ja so der typische Zyklus, bist du dann in der Lage, dass du eigentlich Leuten versprochen hast, ich wachse brutal schnell, nämlich ich entwickle mich eigentlich von der 5-Millionen-Runrate eher so auf eine 15-Millionen-Runrate, weil dann bin ich so grob wieder bei 2-mal Umsatz. Wenn du dann aber bei 7 Umsatz bist, also das Wachstum verfehlt, häufig die Marketingkostquote, dann bist du halt in einer schwierigen Situation, weil dann du es wahrscheinlich nicht schaffen wirst, sogar deine alte Bewertung zu rechtfertigen, deine 30-Millionen-Bewertung, die du in der Runde davor hattest. Und Leute freuen sich total über ihre 30 Millionen, aber das ist halt letztendlich eine Bürde in deinem Cap-Table. Wenn die nicht funktioniert, dann tun sich deine alten Investoren schwer, nochmal auf der alten Bewertung Geld reinzuholen. Neue kommen wahrscheinlich nur zu einer Downround rein, heißt das ja, also in einer niedrigeren Bewertung. Und das ist ja das, was du eigentlich vermeiden willst. Ne? Weil in dem Moment, wenn du den Downround-Case hast, dann bist du ja, dann spricht man von einem Distressed Asset. Ne? Also, weil sozusagen die Picture-Perfect-Sequoia- oder sonst irgendwas Cases, wo ja immer von geredet wird, die entwickeln sich halt immer so. Das kann man jetzt leider nicht sehen, weil wir im Podcast sind. Aber da gibt es eine halbwegs nach oben gehende Linie ohne großartige Unterbrechung. So, und in dem Moment, wenn du natürlich ein Distressed Asset bist im Sinne einer Downround, das heißt ja noch nicht mal, dass du inhaltlich, dass das inhaltlich das Business schlecht funktioniert. Das kann ja sogar sein, dass du gute Kunden hast und so weiter. Es wächst halt nur nicht ganz so schnell, weil die Kundengewinnung ein bisschen schwierig ist. Aber da signalst du, ich bin distressed. In dem Moment, wenn du Downround machst. Und das ist eigentlich Mist, weil du dann eben schon eine Menge von deinem Karma als Firma und deiner Reputation verlierst. Viele sehr, sehr gute Leute, die du dann gegebenenfalls ansprechen willst, die wenigsten haben Lust, bei einem Distressed Asset zu arbeiten. Es gibt natürlich auch Leute, die das anzieht, so, aber es hat Effekte auf alles. Ne? Auf Mitarbeiter ist schlecht, seine Altinvestoren fühlen sich nicht wohl, weil die müssen das dann runterschreiben. Das ist ja dann bei uns ein Runterschreiben im Fonds-Reporting. Also wir schreiben dann im Fonds, ja, wir haben hier auf 30 Millionen investiert, jetzt müssen wir das Ding abschreiben auf 20. Du siehst jetzt bei Rocket, siehst du ja ständig, wenn die irgendwelche Downrounds kommunizieren müssen, Global Fashion Group oder sonst irgendwas, immer, oh, Rocket hat die Bewertung reduziert. Ne? Das ist ja genau das, was passiert. Das ist Mist. So, das ist ja genau das, was passiert, wenn neues Geld zu einer niedrigen Bewertung reinfließt. Und dann hast du einmal sozusagen nur ein Stück weit als Firma deinen Sparkle verloren. Und das kann man dann wieder gewinnen, wie der Phönix aus der Asche. Das muss man sich dann aber schon überlegen, ob man nicht lieber gesagt hätte, ob es nicht schlau gewesen wäre, pass mal auf, ich mache eine 15 Pre, ne? Dreimal Umsatz, ich wachse stark, also in dem Fall von dem, ich habe eine 5 Millionen Runrate, lieber dreimal Umsatz, dann habe ich eine sehr, sehr gute Chance, vielleicht ein bisschen weniger Geld aufnehmen. Ob das nicht letztendlich netto die bessere Strategie gewesen wäre. Und ich glaube, das ist vielen nicht so richtig klar, weil die sehen dann nur so, mache irgendwie die 80 Millionen Bewertungen und alle freuen sich. Das hat halt, kann kurze Beine haben, dieses Vorgehen. Und die schlauen Investoren, die haben ja trotzdem nicht den Anreiz, sich über den Tisch zu ziehen. Ne? Also weil viele denken immer, ja, der Investor, der will mich ja möglichst niedrig handeln. Aber das stimmt ja gar nicht. Also jeder Investor, der verstanden hat, ich muss, wenn ich irgendwann mal so ein Sparkle-VC überzeugen will, der Series A, Series B, dann muss das Gründerteam ja noch entsprechende Anteile haben. Oder ich muss sie ihm ja sowieso geben im Rahmen einer Cap-Table-Umverteilung. Das machen wir ja regelmäßig, dass dann sozusagen zu schlecht incentivierte Gründer eine Series B oder C kriegen die einen Verwässerungsschutz oder sie kriegen noch Anteile obendrauf. Ja? Das heißt also, jeder Investor, der das halbwegs verstanden hat, der sagt, pass mal auf, ich verhalte mich sowieso immer halbwegs fair, weil irgendwann kommt sowieso auf mich zurück. Das heißt, ich versuche lieber, die Story intakt zu halten. Das heißt, so dieser vermeintliche Investoren wollen die Bewertung drücken versus Unternehmer wollen die Bewertung möglichst hochhalten. Dieser Konflikt ist ja gar nicht so da, den gibt es ja so gar nicht, aber zumindest nicht in der Stärke, wie Leute ihn vermuten, weil ja beide eigentlich in dem Moment, wenn sie in diesem Asset drin sind, die Story möglichst sauber halten wollen. Mit einer begrenzten Verwässerung für die Gründer, dass das immer noch alles schön aussieht, weil du willst ja potenziell immer noch sozusagen den Sparkle VC XYZ dazu holen, der dann den Wert nochmal steigert.
Ich glaube ja, du bist ja da ein bisschen in einem besonderen Becken drin. Also du bist ja so, wenn man mit den Top of the Pops zu tun hat, traue ich denen auch zu, dass sie diese Denke haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Marktdurchschnitt hast du viele, die vielleicht auch irgendwie jetzt gar nicht so gute VCs sind. Das siehst du ja von außen, vielleicht als Gründer auch nicht mal als erstes, wo ich bezweifeln würde, ob die das immer auf dem Schirm haben.
Ja, und du siehst natürlich häufig bei irgendwelchen Business Angels. Ne? Die dann irgendwie für 50.000 Euro 20% einer Firma nehmen und sagen.
Oder 51 und so.
Oder 51, wo du halt sagst, ja, also das ist natürlich ein Desaster. Ne? Ja. So, weil aus dieser Firma, es sei denn, sie braucht kein Geld mehr, wird wahrscheinlich nichts Gutes mehr. Ne? Also da kann eine Firma draus werden, die funktioniert. Ne? Aber sag mal, eine Firma, wo ein Business Angel, der nicht operativ ist, 50% hat oder selbst 20%, die hat schon enorme Limitationen, was späteres Fundraising angeht. Mhm. Ja.
Ja. Jetzt war ja irgendwie Team ein Faktor, den du gesagt hast. Man kriegt nicht mehr so gute Leute angezogen, wenn man diese Bewertungsstelle hat, wenn man distressed ist. Mhm. Das ist ja auch ein ganz guter Aspekt, wo wir generell mal über Signaling reden können. Also nicht nur, wie signale ich, dass ich ein gutes Team kriege, sondern wie signale ich mit meinem Team selbst. Mhm. Was sind da die Faktoren, die du siehst, um da irgendwie Signaling-Effekte in Gang zu setzen?
Du merkst es ja schon, also dass auch sozusagen durchaus für eine gewisse Schicht von Mitarbeitern schon sehr relevant ist, wer sind da Investoren? Also wenn du ein Sequoia-Investment bist, tust du dich jetzt deutlich leichter, irgendwelche Silicon Valley-Leute zu hiren. Ne? Ob das jetzt gut ist, steht jetzt mal am anderen Blatt. Ne? Aber als wenn du jetzt irgendwie lokalen Business Angel XYZ hast hier in Berlin. So, also insofern, sehr gute Investoren helfen dir auch häufig sehr gute Mitarbeiter. Oder vermeintlich sehr gute Mitarbeiter mit sehr vielen Optionen zu hiren. Das ist, glaube ich, das Erste. Und du kannst natürlich, so wie das ja Wuga war, so ein bisschen der Pionier auch, oder auch ein ResearchGate hat da immer sehr viel gemacht. Wir tun halt extrem viel für unsere Mitarbeiter, oder auch ein Google und ein Facebook. Wir tun für sehr viel für unsere Mitarbeiter. Die können 20% der Zeit machen, was sie wollen. Hier gibt es Essen und Massagen und sonst irgendwas. So, das ist natürlich das Nächste, wie du signalisierst. Ich habe Interesse, Mitarbeiter sind mir wichtig, und ich habe Interesse dran, dass es diesen Leuten möglichst gut geht. Aber man muss natürlich schon fairerweise sagen, bei all diesen Benefits, die sind alle total nett. Und ich glaube, auch für viele Mitarbeiter ist das gut. Aber wenn du natürlich sagst, ich will jetzt irgendwelche Top-Leute halten, dann geht es ja immer über irgendwelche Shares oder Options oder so. Und dann zählt natürlich letztendlich immer, dass du da ein attraktives Programm hast mit einer attraktiven finanziellen Performance dahinter. Und da zählt natürlich auch, dass der Gesamtwert der Firma sich verbessert. Und da musst du natürlich auch gucken, dass deine Firma kein Distressed Asset ist, sondern dass du eben sagen kannst, pass mal auf, wir haben euch die Shares gegeben in der Series A, also die Optionen, und jetzt Series B war die und die Bewertung. Das heißt, deine Shares, wenn du es dir durchrechnest, sind jetzt das wert, und in der Series C haben wir die Bewertung, die sind jetzt das wert. Auch da musst du ja gucken, dass du das intakt hältst. Ne? Also insofern strahlen diese ganzen anderen Themen, die wir gerade hatten, Investoren, wie gestaltest du dein Cap-Table? Wie ist deine Bewertungsentwicklung? Ist die konstant oder hat die Bumps? Sozusagen, wie kriegst du das in den Griff? Und das ist auch so ein bisschen das Gefährliche. Das hast du ja ganz extrem gemerkt bei irgendwelchen Ebays oder so, die dann immer noch irgendwelche Aktienoptionen ausgeben. Das geht ja auch bei, also insbesondere ja bei börsennotierten Gesellschaften. Daher kommt das ja, ne? Also dass es irgendwelche Aktienoptionen gibt. Und wenn dein Kurs nicht mehr steigt, dein Aktienkurs, dann dreht sich ja der Effekt von diesen Dingern um. Ne? So, das heißt also, dann hast du eigentlich keinen Incentive-Effekt mehr, sondern hast du eigentlich einen
Decentive.
Wie auch immer man das nennen würde, ein Discentive, ein Abschreckungs-, ein Demotivationseffekt.
Ja, ist ganz interessant. Ich meine, also ich habe die Frage ganz anders gemeint, aber es ist ein relevanter Punkt, dass du natürlich, also interessant zu sagen, wie Signaling auf das Mitarbeiter-Recruiting abfärbt. Aha. Ich hätte jetzt eigentlich auch mal aus der Richtung gedacht, kann ich mit meinen Mitarbeitern signalen an extern, ja, indem ich zum Beispiel sage, ich habe mir den und den irgendwie geheiert, das ist irgendwie eine super Rakete. Ja, also weiß ich nicht, Marissa Mayer bei Yahoo. Ja, da hast du ja gedacht, so wow, jetzt kommt die Auferstehung und dann legt die da los und das war es jetzt irgendwie nicht. Ja. Ja, aber inwieweit ist das denn für dich auf deinem Radar ein Aspekt und wie kann ich das nutzbar machen, dass ich mit Mitarbeitern signale?
Absolut, ich meine, du siehst ja auch, was ich, Zalando holt diesen Jim, wie heißt er? Jim Clark, glaube ich, oder sowas. Also irgendein Tech-Superstar von Amazon. Ne? Klar, das wird sicherlich auch ein super Typ sein. Oder den Eric Bowman, der kam ja, glaube ich, auch von Box oder Dropbox oder so. Und damit signalisierst du natürlich, hey, ne, wir sind jetzt hier irgendwie nicht mehr so eine deutsche E-Commerce-Klitsche, sondern wir spielen hier im Konzert der ganz, ganz Großen und holen uns solche Leute. Und ich glaube schon, dass du damit sowohl Investoren signalisieren kannst, wir meinen das hier ernst, aber natürlich auch Mitarbeiter, ne, wo du sagst, pass mal auf, ich gebe das Geld aus und hole hier so eine Person für den Marketingbereich, für den BI-Bereich. Der war schon bei Delivery Hero und hat da ganz tolle Sachen gemacht. Damit signalisierst du natürlich auch, und den hire ich jetzt hier, damit er euch quasi zeigt, wie toll er das da gemacht hat. So, und damit signalisierst du natürlich auch intern bei den Mitarbeitern, hier ist ein attraktives Feld, hier entwickelst du dich weiter. Wir holen hier tolle Chefs. Also das ist schon etwas, sehr gute Leute zu holen mit einem erwiesenen Track Record für Kernpositionen. Das kann sehr, sehr viel Sinn machen. Absolut.
Was ist denn die Strategie, mit der man da vorgehen sollte? Ist das so ein Thema, wo ich sowas eher wie so ein Frontlader mache, dass ich mir solche Leute hole und dann irgendwie appliziere, dass es Wachstum gibt und annehme, dass ich das hinkriege? Oder sollte man das eher so on the fly machen, dass ich sage, wenn ich groß werde, hole ich solche Leute?
Beides kann richtig sein, ne? Also ich glaube so, wenn du jetzt die Philosophie von so einem Criteo anguckst oder sowas, oder auch im Zalando, da war es natürlich schon so, die haben nach meiner Wahrnehmung immer eher frontloaded gehired. Das heißt, also die haben eigentlich Leute geholt, die wahrscheinlich für das jeweilige Stadium damals eigentlich zu gut waren, kann man gar nicht sagen, aber die eigentlich zu teuer waren und zu groß waren, in Anführungsstrichen. Aber mit der Erwartung, dass, wenn du solche Leute holst, die Wahrscheinlichkeit natürlich auch steigt, dass du die nächste Ebene erreichst. Das ist ja letztendlich die Denke dahinter. Das geht aber so ein bisschen zurück zu der gleichen Diskussion, die wir vorhin hatten.
Kann mein Wachstum das tragen?
Genau. Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn dann auch das Wachstum kommt. Ne? Weil wenn du frontloaded gute Leute hirest, oder sehr gute Leute heißt, und dann wächst du nicht, dann hast du natürlich auch kein Spielfeld für diese Leute. Ne? Dann treten sie sich auf Füßen rum, dann werden da irgendwelche Country-Manager geheiert und das Land ist irgendwie klein und kriegt nicht den Support und nicht so. Und dann sind die Leute natürlich auch wieder weg. Das heißt, da muss man sich halt überlegen, wie sicher bin ich denn, dass das Wachstum dann auch wirklich kommt, wenn ich diese Leute hole. Ne? Also können die dann auch wirklich dieses Wachstum erzeugen? Weil sonst hast du natürlich das doppelte Problem. Ne? Ich habe jetzt diese frustrierten Leute, die gehen wahrscheinlich dann wieder weg. Und ich habe sozusagen den höheren Burn, das heißt, mir geht auch noch schneller die Kohle wieder aus. Das ist ja sozusagen die Konsequenz dessen. Das heißt, diese teureren Leute sind natürlich auch ein Stück weit ein Bestandteil dann von dem, was wir gerade beschrieben haben, deiner eigentlich strukturell zu hohen Burnrate. Das ist letztendlich die gleiche Abwägung. Wobei aber mein Gefühl ist, ich glaube, wenn ich eine hohe Burnrate erzeuge, dann ist es besser, die durch sehr, sehr gute Leute zu erzeugen, als jetzt beispielsweise sehr, sehr hohen Marketing-Spend. Das hast du ja häufig bei irgendwelchen Media-for-Equity-Deals, wo Leute auf ein unfertiges Produkt wahnsinnige Media-Spends erzeugen. Und die verpuffen dann natürlich. Wenn du sehr, sehr gute Leute holst, dann hätte ich dabei tendenziell ein besseres Gefühl, weil das, wenn das wirklich gute Leute sind, und da muss man natürlich sich immer fragen, sind Leute nur, weil sie mal gut waren in einem Setting XYZ, sind das dann auch wirklich Top-Performer in meinem Setting? Ne? Das ist ja immer noch mal so ein bisschen die Schwierigkeit. Und ich glaube, das hast du gerade bei Leuten, die halt von größeren Organisationen kommen. Ne? Also wenn du sozusagen jetzt jemanden holst, nur weil der jetzt in der Position XYZ war bei eBay, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich genau weiß, wie ein Marketplace funktioniert in der Phase, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Weil, sagen wir mal, einen funktionierenden Marketplace zu managen, ist was ganz anderes, als einen in der frühen Phase befindlichen Marketplace zum Funktionieren zu bringen. Ne? Also da muss man immer aufpassen. Mhm. Nur weil Leute eine gewisse Reputation haben, weil sie da und da waren und mit sehr vielen Ressourcen irgendwas erreicht haben oder gegebenenfalls auch noch nicht mal erreicht haben, sondern nur verwaltet haben, heißt das noch lange nicht, dass sie den Insight haben, um das zu replizieren. Aber wenn, dann würde ich sagen, gute Leute hiren, ist etwas, was ich eher empfehlen würde, darüber die Burnrate zu erhöhen und die Chance größer zu werden, als jetzt in irgendwie Marketing zu investieren oder sowas. Aber das sind zwei unterschiedliche Philosophien. Und das andere ist eher so diese Bootstrapping angelehnte Philosophie. Ich versuche, die Leute zu skalieren mit meinem Wachstum. Aber das ist natürlich auch nicht super. Wenn du es dir leisten kannst durch Venture Capital, eher vorab zu hiren, dann ist das, glaube ich, eine sehr smarte Verwendung von Venture Capital. Weil natürlich schon die Erfahrung zeigt, wenn du zu gute Leute holst, die dann die Entwicklung mitgehen und sich dann auch noch mal ein Stück weit weiterentwickeln, die Chance, dass die über mehrere Jahre in deiner Firma sind und dann auch ihren Bereich vorantreiben, Know-how aufbauen, die ist schon relativ hoch. Wenn du sagst, ich hole eigentlich immer so gute Leute, wie ich gerade brauche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich einen relevanten Know-how-Schatz und ein Asset aufbaust, ist natürlich nicht ganz so hoch. Und das ist genau die Schwierigkeit. Und ich glaube, das machen sich manche Leute nicht so richtig klar. Du kannst halt nicht immer, findest nicht immer die richtigen Leute. Ne? So, und dann müssen sie sich wieder einarbeiten und so weiter. Deswegen ist, glaube ich, so diese Denke, ich bin total sparsam und ich hole immer nur so gute Leute, wie ich brauche, die ist in der Realität nicht so einfach umzusetzen. Und ich weiß nicht, ob es da nicht teilweise besser gewesen wäre, lieber 15.000 Euro mehr auszugeben und direkt die bessere Person zu holen. Deswegen, ich finde, gerade in Venture Capital finanzierten Firmen ist eigentlich aus meiner Sicht so dieses Front-Loaded Hiring ist eigentlich eine der Kernzwecke von Venture Capital, muss man sagen.
Ja? Ja, man sagt ja auch mal so ein bisschen A-People hire A-People und B-People hire C-People.
Ja, ja. Das also, ist es, ne? Und ich glaube, das ist schon. Und ich glaube, das Nächste, was du eben siehst, ist, und ich glaube, das ist ja nochmal das Nächste, du brauchst ja in der Regel gar nicht so wahnsinnig viele Leute, die sehr, sehr gut sind. Also ich möchte jetzt mal behaupten, wenn du 5, 6 gute Leute in so einer Firma hast, bei einer 100-Mann-Firma, dann reichen die aus, um den ganzen Rest der Firma mit nach oben zu ziehen. Also die sollten nicht in einem Bereich sein, sondern es müssen ja 5, 6 Leute in unterschiedlichen Bereichen sein. Aber ich glaube, was du ja willst, ist, du willst ja Leute, die es schaffen, ihren Fachbereich oder ihre Disziplin oder ihre Zuständigkeit durch ihre Fähigkeit insgesamt nach oben zu ziehen. Das sind ja die Mitarbeiter, die du brauchst. Und da brauchst du gar nicht so viele von, würde ich jetzt mal nach meiner Beobachtung sehen. Das heißt also, das Investment, was du gehen musst, ist gar nicht so hoch. Und ich glaube, wenn diese Leute es dann schaffen, aus den anderen Mitarbeitern einfach nur zu erreichen, dass die Obergrenze ihres Potenzials abzurufen, dann hat sich das Investment ja auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ne? Mhm. So, also insofern, ich glaube, wenn du einmal so eine Kultur der Mittelmäßigkeit etabliert hast, das ist natürlich auch nicht unbedingt die DNA, die du willst. Ne? Weil da kannst du ja immer noch drauf einschwenken, wenn du merkst, der ganze Kram hier, der wird halt einfach nicht so groß, wie ich mal gedacht habe. Aber solange du noch denkst, ich verändere hier die Welt und es wird hier alles ganz groß und ein Unicorn wartet nur drauf,
wird schon beschlagen,
aus der Garage zu springen, dann macht sicherlich diese erste Philosophie mehr Sinn.
Jetzt haben wir noch einen letzten Punkt, wo ich auch mal gerne mit dir über Signaling reden würde, der gefühlt in Deutschland total zu kurz kommt, wo viele gar nicht irgendwie, also wenn man mal guckt, weiß nicht, nimm mal deutsche Firmen und frag dich, wer sitzt in dem Beirat von denen? Wer sitzt im Board? Ja, das ist irgendwie bei vielen überhaupt nicht public.
Ja.
Ganz viele richtig bekannte Internetunternehmen muss ich teilweise fragen, wer sitzt bei euch eigentlich im Board? Mhm. Kann man über Beiräte, über Boards, und vielleicht sollten wir da mal irgendwie unterscheiden, wie das in den USA und in Deutschland aussieht, ehe wir das vertiefen. Kann man darüber gut Signaling, und wenn ja, wie sollte man das tun?
Ja, also ich glaube, man muss ja erstmal unterscheiden, hat das Board eine gesellschaftsrechtliche Funktion? Ne? So in den USA ist das Board ja quasi so eine Mischung aus Vorstand und Aufsichtsrat, dann gibt es Executive Board und dann Supervisory, und das ist ja aber häufig ein Gremium. In Deutschland gibt es ja bei den GmbHs, das ist ja der Regelfall bei den Startups, hast du ja in der Regel eine Gesellschafterversammlung, das ist das entscheidende Gremium. Und gegebenenfalls hast du auch einen Beirat, an den die Gesellschafterversammlung gewisse gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen übergeben hat. Das ist ja durchaus möglich. Du hast aber auch eine zweite Art von Beirat, die eher so eine Art Support-Crew ist. Und ich glaube, diesen Signaling-Effekt, den kannst du ja eigentlich auch über so eine Support-Crew erzeugen, ne, die von mir aus entsprechend incentiviert ist mit irgendwelchen Optionen und so weiter. Aber ich glaube, ob die jetzt gesellschaftsrechtliche Verpflichtungen übernehmen von der Gesellschaftsversammlung, das ist aus meiner Sicht gar nicht der springende Punkt hier, sondern es geht eben wirklich darum, signalisiere ich durch die Präsenz von Leuten in meinem Beirat eine gewisse Seriosität per se. Wer wäre da ein gutes Beispiel? Ich habe irgendwie Wolfgang Schäuble als Beirat. So, das, egal, was man jetzt von dem hält, von seiner politischen Ansicht, aber okay, das ist auf jeden Fall jetzt mal eine Frage, ob der das jetzt machen würde. Ne? Aber da würde jetzt jeder sagen, okay, der steht jetzt irgendwie für irgendwie seriös und wie nicht korrumpierbar und so weiter. Und dann ist die andere Frage, signalisiere ich damit eine gewisse Fachkompetenz oder signalisiere ich damit einen gewissen Zugang? Ne? So, und das ist, glaube ich, gerade im B2B-Bereich, wenn du ein Startup auf ein Corporate triffst, dann ist ja für den Corporate eigentlich die Entscheidung nicht so leicht, sich für ein Startup zu entscheiden. Ne? Das merken wir auch immer wieder, das haben wir am Anfang. Bei Sprycast war eigentlich ganz lustig, da haben wir häufiger Leute angerufen und gesagt, ja, wenn wir uns jetzt hier mit Spryker als Shopsystem und dann gibt es ihn im Jahr nicht mehr, was machen wir denn da mit dem Source Code? Kriegen wir den dann und stellt ihr dann sicher, dass wir dann das weiter nutzen können und so? Und dann sagst du quasi natürlich als Investor, ja, ja, also da sind jetzt ja die und die Investoren drin und das läuft auch alles gut und ihr könnt euch sicher sein, die nächsten 3 Jahre finanzieren wir das auf absoluten jeden Fall. Ne? So, und es ist auch vorgebaut, dass ihr dann den Source-Code kriegt, wenn, also ihr seid ja nicht alleine und so weiter. Und wenn du natürlich signalisierst, da ist der XY drin und der war in dem Softwareunternehmen so und so und der kennt sich total gut aus in der Branche und der gibt seinen Namen dafür her und der hat sogar 100.000 Euro investiert von seinem persönlichen Geld. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Corporate-Kunde sagt, okay, also wenn der Willi sagt, das ist eine gute Firma, dann erhöht das sozusagen, dann kann ich das auch meinem Chef ja wieder zeigen. Ne? So, wir haben hier das Startup XYZ und nicht SAP, weil gucken Sie mal, der Willi ist mit dabei und der hat mal einen etablierten Track-Record in diesem Bereich, der ist sogar mit eigenem Geld dabei, dann haben die hier noch die Investoren so und so und mit denen habe ich auch gesprochen. So, also insofern, und ich glaube, gerade so diese Seriosität und wir sind gekommen, um zu bleiben. Das zu signalisieren im B2B-Bereich, da ist ein aktiv kommunizierter Beirat sicherlich hilfreich. Das sind ja so die Außendinge. Aber natürlich, und das darf man ja auch nicht vergessen, ein sehr guter Beirat kann natürlich auch den Gründern einfach enorm weiterhelfen bei verschiedenen schwierigen Fragestellungen. Und der kann, siehst du auch immer wieder, die interviewen Senior Hires mit, die helfen den Gründern dabei, sozusagen sich zu überlegen, so, jetzt haben wir eine Firma, die wächst von 50 auf 150, was heißt denn das jetzt? Was für Organisationsform wählst du denn dann? Und so weiter. Ne? So, und ich sehe das zum Beispiel auch bei Otto zum Beispiel, die haben alle Firmen, arbeiten da mit Beiräten und so ein About You-Beirat, da ist dann irgendwie so ein Rainer Hillebrand, extrem erfahrener Manager, der dann die Leute in vielen Themen coacht, die ich jetzt gar nicht dazu beitragen könnte. Und ich bin dann wieder für so ein paar fachliche Fragen dabei. Der Christian Leibold ist auch dabei, der auch einen sehr, sehr breiten Blick auf verschiedenste Geschäftsmodellfragen hat und so weiter. Also insofern so ein Beirat, wenn du den wirklich als Diskussionsgremium nutzt, kann neben diesen Signaling-Effekten, glaube ich, schon auch einen relevanten inhaltlichen Beitrag leisten. Und das haben wir selbst auch vernachlässigt, muss man auch sagen. Also wenn du guckst, bei wie vielen Firmen haben wir eigentlich einen richtigen Beirat? Ne? Also neben sozusagen diesem, ich substituiere die Gesellschafterversammlung Beirat. Das haben wir längst nicht so gepflegt, glaube ich, wie man das machen müsste. Und durch diese englische Board oder US, diesen Board-Fokus, da hast du das natürlich schon mit eingebaut, ne, weil du da immer auch irgendwelche externen Leute im Board hast, wo du genau dann diesen Signaling-Effekt mit erzielst. Also sind ja häufig irgendwelche Investoren, die mit drin sind, das ist ja immer das aktive Management, und dann aber auch häufig irgendwelche externen. Und das ist da viel stärker, auch sozusagen diese externen Board-Member ist da eine viel stärker auch ernst genommene und aktiv benutzte Position. Wo du das in Deutschland auch hast, ist so im Private Equity Bereich, also bei EQT zum Beispiel, die arbeiten auch häufig mit externen Beiratsvorsitzenden. Insofern, das macht aus meiner Sicht total Sinn und ich glaube, damit könnten einige B2B-Startups können sich damit relativ leicht tun, stärker zu signalisieren, wir sind hier eine ernsthafte Geschichte und wir wissen, was wir tun.
Hervorragend, das war doch ein guter Ritt. Ich glaube, man hat ein bisschen gemerkt, wie viel eigentlich so mit Marke und Markenerwartung zu tun hat, wie viel auch irgendwie people-driven ist und dass man sich dann überlegen muss, wie man sowas in Strukturen gießt. Kleine Zusammenfassung nochmal, Captable hatten wir gehabt, da irgendwie Struktur, Art der Investoren und Bewertung. Mhm. Und ich glaube auch gerade dieser Personalaspekt mit irgendwie Beiräte, Mitarbeiter, das ist irgendwie was, was ich spannend finde, den Leuten mal mit auf den Weg zu geben. Mhm. Macht euch da mal mehr Gedanken. Ich danke dir ganz herzlich, freue mich schon aufs nächste Mal.
Ja, in diesem Sinne, mach's gut.
Und übrigens auch noch ein kleiner Event-Tipp. Und zwar hoffe ich, euch alle bei der NOAH-Konferenz zu sehen. Die müsstet ihr eigentlich schon kennen, weil da ist ja jedes Schwergewicht der Branche gefühlt schon mal gewesen oder wenn nicht in diesem Jahr zugegen. Ja, das größte Einhorn-Treffen Europas, sagt die NOAH, glaube ich, selber. Und das vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Viele spannende große Unternehmen dort. Schaut euch das mal an. Geht auf die Webseite, erkundigt euch nach Tickets, bucht da mal. Ich finde, das ist ein schön gewachsenes Event. Ja, wir werden auch dort sein, Interviews aufzeichnen, Netzwerken. Also würde mich freuen, euch dort zu sehen.